Timo und Sabine, genau. David, du stellst dich in die zweite Reihe rein, komm einfach. Ja, also David ist Polizeibeamter von Beruf und es war ein Riesenpaket, das er bewältigt hat über diese ganze Zeit als Jugendleiter und Diakon für Jugendarbeit. Und er hat gemerkt, er kommt an seine Grenzen, aber hat trotzdem immer und immer wieder versucht, weiterzukommen und noch mehr Energie reinzustecken. Er hat mir geschrieben, dass manche Stunden in der Nachtschicht, als es gerade ein bisschen ruhiger war, nachts auf dem Revier, irgendwelche Protokolle geschrieben hat oder Einladungen geschrieben hat oder Listen geschrieben hat. Also er hat mit ganzem Herzblut diese Aufgabe dann auch wahrgenommen und hat aber dann vor einem Vierteljahr dann signalisiert, es geht nicht mehr. Ich krieg das einfach nicht mehr hin, familiär und beruflich und alles so zusammenzuhalten. Ich weiß, wir haben einen Jugendpastor berufen, aber ich möchte mich jetzt in diesem Zusammenhang aus dieser Aufgabe auch wieder herausziehen. Es geht einfach nicht mehr. David, wir haben dich vor gut einem Jahr mit diesem Bibelvers begrüßt hier in diese Aufgabe. Und ich bin gespannt, was für Erfahrungen du machen konntest. Dieser Bibelvers heißt, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Aus Psalm 34, ich denke, du erinnerst dich noch an diese Stelle. Und wir haben uns manchmal im Gespräch unterhalten drüber. Und ich habe gewusst, mit welcher Furcht und mit welchem bangen Gefühl du auch diese Aufgabe angetreten hast. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dieser Vers hat sich wirklich so zugetragen. Gott hat dich errettet. Und er hat dir viel Kraft gegeben, viel Energie gegeben und mit Tabea eine wunderbare Frau an deine Seite gegeben, dass du diese Aufgabe wahrnehmen konntest. Aber mit diesem Vers verbindet sich auch unser weiterer Wunsch für dich und dieses Gebet um Gottes Segen für deine weitere Tätigkeit und Entwicklung, deine weitere Prioritäten, die du setzen wirst auf deine ganz persönliche Art und Weise, dass dieser Vers nicht nur auf deine Zeit als Diakon hier begrenzt war, sondern dich weiter begleitet, dass Gott dich errettet, auch bei dem, was jetzt an Neuem vor dir liegt, dass du ein freudiges Angesicht haben kannst, mit dem, wie Gott dich begleitet und dich und deine Familie segnet und dich stärkt. Dafür wünschen wir dir alles Gute und Gottes reichen Segen mit deiner Familie. Und die Jugend hat ein kleines Präsent vorbereitet. Ein herzliches Dankeschön für dich und deine Familie. Ich denke mal, dass Janina das genauso gern schlecken würde. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, ich kenne sie auch gut genug. Und hier von der Jugendfreizeit ein Bild, dass du deine Leute immer vor Augen hast, wie es ihnen geht und wie sie aussehen. Mit einem ganz herzlichen Dankeschön für dich und diese Zeit, die du uns dafür geschenkt hast. Und wir möchten dich segnen, wir möchten beten für dich. Timo, du warst dafür für David.
Ja, Jesus. Ja, Herr, ich danke dir für David, Herr, für sein Leben. Ich danke dir, dass du dich über ihn erbarmt hast, Herr, dass er dich kennen darf, dass er dein Kind sein darf, dass er mein Bruder auch ist. Und ich danke dir, Herr, dass du ihn gebraucht hast, ihn gut gebraucht hast in der Jugendarbeit als Jugenddiakon. Und ja, danke, Herr, dass du auch jetzt für die Zukunft einen guten Plan für ihn hast, einen guten Weg für ihn hast. Hilf ihm, dass er das wissen darf, dass er daran auch festhalten darf. Und ich bitte dich, dass du diesen Weg jetzt auch weiterhin segnest. Du siehst die Herausforderungen, die da vor ihm liegen, die Schwierigkeiten auch. Und ich bitte dich, dass du weiter mit ihm gehst, weiter ihn auch gebrauchst und als Segen setzt auf dem Arbeitsplatz, in seiner Familie, auch weiter in der Jugend, in der Gemeinde. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall von ganzem Herzen her, dass er so ein Segen war in der Jugend und dass er auch so, ja, du siehst, sein Herzensanliegen war immer, dass die Jugendlichen dich mitnehmen in den Alltag und dich ja im Alltag erleben. Und ich danke dir, das war eine gute, erfrischende Botschaft auch für uns. Ja, bitte segne ihn, Herr. Im Namen Jesu. Amen.
Lieber Herr, vielen Dank dafür, dass du ihn in der vergangenen Zeit so gesegnet hast, auch in seiner Familie. Ihm geschenkt hast, dass er aufblühen kann, Tabea und Janina. Und ich danke dir herzlich, dass du sie auch weiter begleiten wirst. Sie segnen wirst, auch bei der Etappe, die jetzt vor ihnen liegt, als neuer Schritt. Gib ihnen weiter diese feste Verbindung zu dir, dass du ihnen begegnen kannst und sie erfrischen kannst. Ich möchte dich bitten, dass du David hilfst, auch diese verschiedenen Punkte zusammenzuhalten, die du ihm anvertraut hast. Einerseits diesen anspruchsvollen Beruf, den er ausübt, dann auch seine Tätigkeit als Familienvater, hier vor dir und vor seiner Familie zu stehen. Bitte segne du ihn dabei. Gib ihm Gelingen und weiteres Wachstum auch in der Beziehung zu dir. Herzlichen Dank, dass wir ihn dir anvertrauen können und du einen guten Weg mit ihm und mit ihrer ganzen Familie hast. Amen. David, vielen Dank. Seid reich gesegnet. Und dann kommen wir hier nun zu Debbie und dort zu einem starken Mann gehört eine starke Frau, die ihm den Rücken frei hält und es alles zusammenhält. Und wir sind sehr dankbar, dass wir euch gewinnen konnten in dieser anspruchsvollen Tätigkeit als Jugendpastor, hier auch in diese Lücke zu treten, die durch Johann Becker und auch durch dieses Engagement von David entstanden ist. Wir sind sehr froh, dass wir dich mit 50% anstellen konnten. Wir sind der Gemeinde so dankbar, dass sie sagte, jawohl, das ist unser Mann. Unsere Verpflichtung, hier dafür zu sorgen, dass es so passt, dass du genügend Freiräume hast, um auch diesem großen Bereich unserer Gemeindearbeit in entsprechender und angemessener Weise dienen kannst. Und wir sind dir dankbar, Debbie, dass du sagtest, jawohl, ich unterstütze Todd. Ich habe selber dieses große Herz und viele, viele Ideen dabei. Wir möchten es gemeinsam tun. Er als Angestellter und du ganz mit vollem Herzen dabei. Das ist eine sehr große Ermutigung. Und die ersten Kreise, die ihr ziehen konntet in diesen letzten Wochen, Monate jetzt bereits, die sind sehr, sehr vielversprechend und sehr ermutigend. Und wir hören so viel Gutes über euren Einsatz dabei. Deswegen möchten wir euch auch segnen und euch gute Worte zusprechen, die Gott selber sagt. Mich selber haben die in dieser Woche sehr, sehr berührt und tief in meinem Herzen bewegt, dass ich jetzt euch beiden so weitergeben möchte. Das sagt Gott, sieh, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Das Bild deiner Mauern habe ich immer vor Augen. Und im Vers zuvor heißt es, ich möchte es vorlesen nach der Luther-Übersetzung, kann denn eine Frau ihren Säugling vergessen? Nur du kennst dich aus mit Säuglingen. Du hast da schon viel Erfahrung mit diesem Thema. Kann eine Frau ihren Säugling vergessen, sodass sie sich nicht über den Sohn ihres Leibes erbarmt? Und selbst wenn sie ihn vergisst, werde ich dich nie vergessen. Und das können wir euch so zusagen. Ihr seid in Gottes Handflächen gezeichnet. Wir haben es als Kinder immer gemacht, die Hausaufgaben zum Beispiel in die Handflächen reingeschrieben mit einem Kugelschreiber, um nie zu vergessen, was gerade auf war oder manchmal auch andere wichtige Nachrichten. Ja. Und so stehst du in Gottes Handflächen gezeichnet, also rein tätowiert, es geht nicht mehr raus. Und Gott stellt sich ja in seinem Wort immer wieder vor als einer, der mit seiner rechten Hand so aktiv ist, mit seinen Händen so viel tut. Und Gott kann nichts tun, ohne dass er dich und deinen Namen sieht. Bei allem, was er tut, bist du ihm vor Augen. Und das wünschen wir dir in dieser Zeit als Jugendpastor unserer Gemeinde, die jetzt gerade begonnen hat, dass du in diesem Wissen, ich stehe in Gottes Augen. Debbie, ich stehe in Gottes Augen jeden Tag bei allem, was ich tue. Ob es nun wirklich gerade flutscht und die Jugendarbeit aufblüht oder ob sie eher nun mit Widrigkeiten einhergeht. Auch diese Phasen kennen wir von der Jugendarbeit, dass es eben nicht immer so glatt läuft. Auch in Israel, da ging es in der Zeit eher um Trümmer. Und um Niederlagen, um zerbrochene Mauern. Und Gott sagt, ich habe es immer vor Augen. Ich bin bei dir, ich fühle mit dir mit. Du hast einen festen Platz in meinem Herz. Dieses Wissen möchten wir euch gerne weitergeben und damit auch eure Zeit hier unter dieses Motto stellen. Christoph und Sabine werden für euch beide nun beten.
Ja, Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken. Wir möchten dir danken, dass du uns nicht vergessen hast, dass gerade diese Jugend dir auch so am Herzen liegt. Ich danke dir für den Weg, den du bereitet hast für Todd und für Debbie, dass sie zu uns hier nach Kandern gekommen sind, dass du alles wunderbar vorbereitet hast. Sie sind eine Riesenbereicherung und es ist wunderbar, einfach zu hoffen und zu erwarten, was du uns noch gibst und mit was du uns beschenken wirst. Ich bin ganz zuversichtlich, dass du keine Fehler machst, Herr Jesus, und dass du diese ganze Sache mit großem Segen füllen wirst. Ich bitte dich um Kraft für die Familie, um Segen, um gute Einteilung der Kräfte. Segne du Debbie und die Kinder und Todd in seiner Arbeit als Vater, als Pastor hier, als Jugendpastor. Und ich danke dir, dass sie hierher gekommen sind. Ja. Amen.
Amen. Herr Jesus, ich bin so froh und dankbar, dass wir heute Todd und Debbie einsegnen dürfen. Dass wir sie nicht einfach losschicken, diese wichtige Aufgabe, sondern dass du selbst sie heute segnen möchtest und dass du sie begleitest und ihnen vorangehst. Ich bin so froh und dankbar, dass wir viele Hürden, die es im Vorfeld gab, nehmen konnten, dass du es möglich gemacht hast, dass wir heute hier sind und dort als Jugendpastor einsegnen können, Herr Jesus. Ich möchte dich bitten für ihn, dass du ihm weiter so viele gute Ideen schenkst, dass du ihn ausrüstest mit Weisheit, dass du ihm viele gute Kontakte gibst, Herr Jesus. Ich möchte dir danken für alle Gaben und Fähigkeiten, die du ihm gegeben hast, die wir schon entdecken und schon sehen konnten. Und mich bitten, dass du ihm vorangehst in seiner Arbeit, dass du ihn segnest ganz persönlich, dass er für viele andere zum Segen werden darf. Mich doch bitten für seine ganze Familie, für Debbie, für die Kinder, dass du ihnen immer wieder auch hilfst, sie stärkst, sie trägst, Herr Jesus. Danke, dass wir hier ist, dass er diese Aufgabe übernehmen darf und wir freuen uns drauf. Amen.
Amen. Und auch euch beiden ein herzliches Geschenk unserer Jugendarbeit. Herzlich. Ich denke, ihr könnt es zweckbestimmt auch verwenden. Und auch dieses Bild, dass ihr auch unsere Jugend vor Augen habt, so wie Gott euch vor Augen hat, habt ihr die Jugend vor Augen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Seid reich gesegnet und eine gute gemeinsame Zeit. Ja, wir machen die Fortsetzung zu dieser Predigtreihe unter dem Titel Der heiße Draht. Das beschäftigt uns ja schon seit geraumer Zeit, zu suchen, wie eine tiefe Liebesbeziehung zu Gott selber aussehen kann. Der englische Begriff für heißer Draht heißt ja nun Hotline, also heißer Draht, ja, oder heiße Linie oder wie auch immer. Wenn wir diesen Begriff Hotline hören, dann verbinden wir wohl eher damit irgendwelche frustrierenden Erlebnisse. Also mir geht es so, wenn irgendwo mal die Internetverbindung nicht klappt und man ruft an der Hotline an, hängt man erstmal fest, ja? Oder wenn irgendwelche Elektrogeräte gerade nicht so funktionieren, Hotline und Warteschleife. Oder wenn es um Versicherungsangelegenheiten geht und die müssen dann von einem Sachbearbeiter zum nächsten weiter vermitteln, hängt man fest in der Hotline. Und manchmal gibt es irgendwelche Musik, die mehr oder weniger interessant ist und, naja, erbaulich zwischendrin in dieser Hotline. Manches Mal gibt's auch nur diese stupide Ansage, please hold the line, please hold the line. Und ich frage mich bis heute noch, was die in meiner Linie auszusetzen haben, dass ich die halten soll, aber irgendwie, ich weiß nun auch nicht so richtig, damit umzugehen. Aber ich habe mich daran gehalten, bislang jedes Mal. Vielleicht wissen es manche, dass dieser Begriff heiße Draht ja zum ersten Mal im Jahr 1963 so aufgekommen ist. Und zwar seit diesem Jahr steht für eine feststehende Verbindung zwischen den Regierungschefs, den Präsidenten der USA und damals den Präsidenten der damaligen Sowjetunion. 1962 war die Kuba-Krise, ziemlich gespannte Situation. Und dann sagten sie sich, wir müssen dringend daraus lernen, einen direkten Draht zwischen den mächtigsten Leuten der Welt hinzukriegen, dass man in Krisensituationen, wenn es richtig hart auf hart geht und der Friede bedroht ist, die beiden Leute sich ganz schnell kurzschließen können, um direkt Kommunikation pflegen zu können, um vielleicht Schlimmeres zu verhindern. Und dann hat man im Jahr 1963 eine Fernschreiberverbindung aufgebaut. Inzwischen sind noch mehrere Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich und China sogar inzwischen mit angeschlossen worden und sie pflegen diese Kontakte in Krisenfällen über diesen direkten Draht, dass da nichts passiert. Also Hotline, eine feststehende Verbindung. In unserem Zusammenhang geht es darum, herauszufinden, wie das ganze Gott sieht. Eine feststehende Verbindung zu Gott selber, eine untrennbare Verbindung, Gemeinschaft und Beziehung auf einer ganz persönlichen Art und Weise. Und wir haben festgestellt, dass es bei jedem unterschiedlich aussieht. Der eine pflegt auf diese Art und Weise eine Beziehung zu Gott und der andere, der spricht dadurch auf eine ganz andere Weise an, mit Gott Gemeinschaft zu pflegen. Wir haben schon bereits einige Wege kennengelernt. Heute kommen wir nun zu einem nächsten, nämlich dem Weg, Gott über dieses Thema Fürsorge ganz nahe zu kommen und ihn ganz nah bei sich zu spüren und zu erleben. Voller Fürsorge soll das Thema sein. Also wenn Menschen sich fürsorglich und liebevoll um andere kümmern, wie kann dabei Gott erlebt werden? Auf eine sehr, sehr tiefe Art und Weise. Werden wir heute ein bisschen näher untersuchen und zunächst einmal ein paar Beispiele aus der Bibel, wo das ganz praktisch festzustellen ist, wie das denn bei denen ausgesehen hat. Als erstes Beispiel soll uns nun mal der Mordechai des Alten Testamentes dienen. Es ist auffallend, wie in welcher liebevollen und fürsorglichen Art er sich um seine kleine Cousine mit dem Namen Esther kümmerte. Esther hatte ihre beiden Eltern verloren und jetzt ging es nun darum, wer kümmert sich um ihn, um sie? Und Mordechai sagte, die kommt zu mir. Ich habe dir mein Herz geschlossen, ich bin fortan nun ganz persönlich für sie da, ich kümmere mich um sie. Und selbst als die Esther bereits im königlichen Harem eingezogen war, als mögliche Kandidatin als Frau an der Seite des Königs, war Mordechai mit dabei und jeden Tag hat er sie besucht, steht in der Bibel drin. Es verging kein Tag, ohne dass Mordechai sich auch im Harem um seine Cousine gekümmert hätte. Oder zu einem späteren Zeitpunkt, als Mordechai in seiner Funktion als Türhüter des königlichen Palastes mitgekriegt hat, dass da so ein paar Beamte einen Anschlag, ein Attentat auf den persischen König plant, war er voller Fürsorge für den König, hat das Attentat aufgedeckt und die Pläne vereitelt. Oder zu einem anderen Zeitpunkt, da drohte dieser wahnsinnige Beamte mit dem Namen Haman, das ganze Volk der Juden auszulöschen. Er hatte was gegen sie. Und Mordechai kriegt das mit und überlegt sich einen Plan, wie können wir das gemeinsam hinkriegen? Wie können wir diesen Völkermord verhindern? Voller Fürsorge für sein ganzes Volk lebte er und überlegte, er betete, weil ihm das so auf dem Herzen lag. Und auch da konnten sie einen Weg finden über viele Stationen. Es lohnt sich, das Ganze im Buch Esther im Alten Testament nachzulesen. Sehr, sehr spannende Episoden sind dabei. Aber es zieht sich durch die Biografie von Mordechai tatsächlich wie ein roter Faden. Das Thema Fürsorge war sein Thema. Dafür steht er, sich um andere zu kümmern, die in Not geraten sind. Oder vorsorgend einzutreten, wenn eine Not anstehen sollte. Niemand sollte allein sein mit seinem persönlichen Schicksal. Auf diese Art konnte Gott den Mordechai gebrauchen. Und auf diese Art erlebte Mordechai nun selber, dass Gott sich um ihn genauso persönlich und liebevoll kümmert. Gott ist für ihn da. Also der Weg zu einer lebendigen Beziehung zu Gott ging bei Mordechai immer über dieses Thema Fürsorge. Weiteres Beispiel. Bei dem Thema Fürsorge, da kommen wir ja an Jesus Christus selber überhaupt nicht vorbei, wenn wir uns da Gedanken machen über irgendwelche Beispiele. Es drängt sich ja geradezu auf. Bei Jesus ist es sehr interessant, dass wir alle neuen Wege, die wir suchen werden, bei ihm wiederfinden. Also Jesus selber beherrschte die gesamte Klaviatur an Begegnungen mit Gott, an Beziehungspflege. Ob das nun jetzt um irgendwelche stillen Momente, stillen Stunden geht, Leben in der Einsamkeit, hat er genauso gesucht, wie an anderer Stelle aktiv aufzutreten. Er war einer, der bestimmte Rituale pflegte, Gottesdienstbesuche oder Feste suchte und pflegte. Also alles ist bei ihm wiederzufinden. Gott begegnen in der Natur, mit wachen Sinnen wahrzunehmen. Aber dieser Bereich der Fürsorge, der sticht wohl, wenn man die Biografie von Jesus mal so liest, wohl am ehesten ins Auge, fällt wohl am ehesten auf und ist so vielleicht auch am ehesten beispielhaft und auch ungewöhnlich, modellhaft für unsere Notsituationen, denen wir immer wieder mal begegnen. Es ist so auffallend, wie häufig Jesus bei kranken Menschen anzutreffen ist. Oder wie er sich um okkult besessene Menschen kümmert. Wie er ein Herz für die kleinen Leute hat, für die Kinder oder für benachteiligte Leute, für Ausgestoßene oder sogar verabscheute Leute. Jesus war für sie da und begegnete ihnen mit großem Mitleid. Und er war bereit, sich ganz mit seiner Person in diese Menschen hinein zu investieren, um der Not zu begegnen. Es ist bis heute weltweit einzigartig, wie stark Jesus die Liebe zu Gott und die Nächstenliebe miteinander verknüpft hat. Das ist für ihn niemals im Widerspruch, sondern das eine fließt automatisch in das andere über. Jesus sagte mal, ein ganz bekanntes Zitat, dass das größte Gebot für ihn sei, Gott zu lieben. Das größte, Liebe zu Gott. Aber das andere ist nicht weniger unbedeutend, nicht weniger gering, nämlich seinen Nächsten zu lieben wie sich selber. Das gehört zusammen bei Jesus. Die Liebe zu Gott ist also ganz direkt, zutiefst mit der Fürsorge für andere Menschen, für den Nächsten verbunden. Und Jesus selber lebte das in seiner ganzen Person, während seiner ganzen Jahre auf der Erde hier, auf eine sehr eindrückliche Art und Weise. Und selbst als er einen richtig harten Tag hinter sich hat, mit riesigem Engagement und großem Einsatz für die Leute, einer Marathonpredigt über viele, viele Stunden, ist seine größte Sorge, dass das Volk Hunger hat. Er mit Sicherheit auch. Aber ihm liegt das Volk auf dem Herzen. Diese 5000 Männer und die dazugehörenden Frauen und Kinder, die haben Hunger. Die müssen versorgt werden. Und erst als er die versorgt weiß, zieht er sich zurück in die Stille, um nun auf einem ganz anderen Weg Gott zu begegnen. In der Einsamkeit. Sich von Gott wieder beschenken zu lassen und seine Hände füllen zu lassen. Jesus, ein Beispiel für Fürsorge. Und nun auch im weiteren Verlauf für seine Leute, für die Menschen, die mit Jesus leben wollen, wird genau diese Fürsorge als sehr wichtiges Instrument, als sehr wichtigen Bestandteil der Beziehung zu Gott weitergegeben. Fürsorge als ein Element, um ganz tief und lebendig mit Gott verbunden zu bleiben. Ich möchte dazu einige Verse lesen, die das ganz unmissverständlich zum Ausdruck bringen. Ich möchte zitieren Matthäus Kapitel 25, die Verse 35 bis 40. Sie können es hier auf dem Infoblatt auch in englischer Sprache lesen oder hier vorne an der Leinwand dann entsprechend in der Übersetzung Neues Leben mitverfolgen. Jesus sagt Folgendes: Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus geladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen: Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Soweit dieser Bibeltext. Jesus identifiziert sich hier völlig mit den hungrigen Leuten, mit den Durstigen, mit den Fremden, Heimatlosen, den Mittellosen, den Kranken und Gefangenen und bringt hier zum Ausdruck, wer sich fürsorglich um solch einen Menschen kümmert, der auf fremde Hilfe angewiesen ist, der in Not drinsteckt, wer sich um solch einen Menschen kümmert, der hat es in Wirklichkeit mit Jesus selber zu tun. Das ist hier die Aussage. Und wenn wir uns das mal so vor Augen führen, dann verändert sich doch tatsächlich sehr viel in unserer Einstellung notleidenden Menschen gegenüber. Das gibt ja eine ganz neue Lebensgrundlage im Miteinander. Auch Menschen gegenüber, die in eine Notsituation hineingekommen sind. Wir werden später nochmal in einzelnen Beispielen darauf zu sprechen kommen, wie das ganz konkret aussehen kann, mit dieser veränderten Einstellung. Aber wir merken mal, dass Jesus hier uns ganz stark zum Ausdruck bringt, Leute, habt einen Blick für die anderen. Aber ich möchte zunächst einmal auch deutlich machen, dass es auf diesem Weg der Fürsorge auch einige Sackgassen gibt, wie bei jedem anderen Weg auch, die wir uns mal vor Augen führen müssen, dass wir merken, nicht automatisch führt der Weg der Fürsorge zu einer tieferen Beziehung zu Gott. Also nur kräftig am Wursteln bleiben, nur kräftig die Not der anderen Menschen lindern und automatisch habe ich eine tiefe Beziehung zu Gott. Es ist kein Automatismus, sondern es gibt tatsächlich dabei auch Sackgassen auf diesem Weg, die ich euch mal in drei Beispielen vor Augen führen möchte. Zunächst einmal diese Sackgasse der Überheblichkeit. Das war zum Beispiel das Problem, dem eine Frau mit dem Namen Martha aufgesessen ist. Sie hat vor lauter Fürsorge für Jesus und seine 12 Begleiter in dieser konkreten Situation völlig übersehen, dass jetzt etwas ganz anderes angesagt war, als klappernd in der Küche zu werkeln, dass diese 13-köpfige Truppe irgendwas zu beißen hat. Maria, ihre Schwester, die sich zu Jesus hinsetzt, um mit Jesus Gemeinschaft zu pflegen, hat hier, so wie es Jesus sagte, die bessere Entscheidung getroffen. Hinzusitzen und jetzt Jesus wirken zu lassen, war eher angesagt, als in der Küche den Topf die Suppe umzurühren. Martha war aber in ihrer Überzeugung sehr überlegen. Sie hat eigentlich gedacht, also wenn alle so machen würden und schaffen würden, sich um die Not anderer kümmern würden, wird es uns ja allen viel besser gehen. Und voller Überheblichkeit kommt sie nun zu Jesus und versucht auf ihn einzuwirken, dass der nun die Schwester überzeugt, dass sie ebenfalls in die Küche kommt, um bei diesem Klapperduett ein bisschen mitzuwirken. Nur Jesus spielt nicht mit. Er teilt diese Ansicht nicht, dass Fürsorge jetzt im Moment das Richtige ist. Er sagt, Maria hat die richtige Entscheidung getroffen. Das heißt, fürsorgliche Menschen stehen tatsächlich in der Gefahr, ihr Tun höher zu bewerten als den Weg, den andere beschreiten, Jesus zu begegnen. Eine Beziehung zu Gott zu pflegen. Sie haben so auch ständig das Bedürfnis, auf ihr Tun hinzuweisen und zu betonen, wie oft und wie viele Kranke sie besucht haben, Witwen und Waisen sie sich gekümmert haben, wie viel Not sie schon lindern konnten und so weiter. Ihr kennt das dann bestimmt, ja? Überheblichkeit, eine Sackgasse. Jesus würde sagen, die haben ihren Lohn schon gehabt. Eine zweite Sackgasse ist verwandt mit dieser ersten, diese Sackgasse, in der sich fürsorgliche Menschen mehr selber dienen als dem notleidenden Menschen. Nun, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, ich versuch's mal. Also wenn ich einem Menschen helfe, der in Not geraten ist, dann steht er ja in einer gewissen Weise in meiner Schuld. Er hat ja was bekommen, an Zuwendung, an Hilfeleistung, was er mir jetzt noch nicht unbedingt so zurückgeben kann. Das heißt, er muss mir dankbar sein dafür. Oder muss irgendwo zum Ausdruck bringen, auch wenn ich dich nicht hätte, wo wäre ich da gelandet? Oder ich schätze es so sehr, dass du einen Blick für meine Situation hast. Und dieses Gefühl der Dankbarkeit kann sich manchmal ein bisschen verselbstständigen und kann sogar zu einem großen Motiv werden, sich weiter und stärker um andere Menschen zu kümmern. Denn dann sind die mir ja wieder dankbar und bringen mir zum Ausdruck, oh, wie bin ich froh, dass es dich gibt und wie sehr liebe ich dich dafür. Also die Sehnsucht nach Anerkennung oder Liebe oder Wertschätzung ist nun der eigentliche Motor, die eigentliche Triebfeder, mit der ich mich um andere Menschen kümmere in ihrer Notsituation. Dabei geht es aber nun tatsächlich insgeheim nicht mehr um die Menschen, sondern mehr um mich, um mein ungestilltes Bedürfnis nach Zuwendung, geliebt und anerkannt zu sein. Noch eine dritte Sackgasse, die liegt nun darin, dass gerade fürsorgliche Menschen, die ganz stark mit der Not anderer Leute beschäftigt sind, oft nicht unterscheiden können, wer nun der Nächste und wer der Übernächste ist. die sind quasi für alle verantwortlich oder sie sehen sich zumindest herausgefordert. Da kann es aber vorkommen, dass zum Beispiel die eigenen Kinder, die eigene Familie vernachlässigt werden durch den Dienst der Eltern an anderen Menschen. Manche Menschen möchten durch Fürsorge oder Aufopferung die Welt verbessern oder zumindest mal ein kleines Stückchen, so das direkte Umfeld verbessern, also dass es dort besser zugeht. Und vernachlässigen dabei die Menschen, die in den eigenen vier Wänden wohnen. Die Bedürfnisse, die ihnen unmittelbar vor Augen stehen, sehen sie gar nicht, weil sie dahinter mit dem Übernächsten so sehr beschäftigt sind. Die Nächstenliebe aber beginnt, so sagt es Jesus sehr deutlich in dieser Geschichte von dem barmherzigen Samariter, die Nächstenliebe beginnt bei den Menschen, denen ich gerade am nächsten stehe. Das war in der konkreten Situation der gerade im Straßengraben liegt, verprügelt und halbtot liegen gelassen. Es muss also in jeder Situation überlegt werden, wer ist nun der Nächste, der Unmittelbare, den mir Jesus jetzt zeigt? Und da geht der erste Blick immer in die eigenen vier Wände. Was sind die Möglichkeiten in unserer heutigen Zeit? Wir haben uns jetzt mit Sackgassen beschäftigt und denken, oh, dann lassen wir lieber die Finger davon. Soll es denn wirklich nicht sein? Sondern dieser Weg der Fürsorge ist tatsächlich ein sehr, sehr guter und wichtiger Weg, um eine tiefere und engere Beziehung mit Gott pflegen zu können. Viele, viele gute und schöne Beispiele gibt es da, vielleicht aus dem eigenen Erleben sogar, wie man durch diese fürsorgliche Art tatsächlich eine tiefe Gemeinschaft mit Gott erleben kann. Und da ist es nun nicht mehr irgendein Mensch, um den ich mich jetzt kümmere, sondern wenn wir Jesus tatsächlich ernst nehmen mit dem, was er sagt, ist es eigentlich Jesus, dem wir dienen. Jesus möchte mir deutlich machen, ich habe nicht nur einen Menschen, der mir jetzt als Nächster vor Augen steht, sondern eigentlich bin ich es, also ist es Jesus, der hier gepflegt wird, der hier besucht wird, um den man sich nun wirklich kümmert. Und das verändert tatsächlich in meiner Einstellung anderen Menschen gegenüber Grundlegendes. Ich habe einfach nur ein paar Beispiele, wie das aussehen kann, Verändern des Denkmusters. Da ist es zum Beispiel nicht mehr nur irgendein schwieriges Kind, um das ich mich im Kindergottesdienst kümmere. Ich habe es vielmehr mit Jesus zu tun, der mir in Gestalt dieses schwierigen Kindes begegnen möchte. Da wird was umgelegt, ein Schalter. Oder es sind nicht mehr irgendwelche Teens, die meinen, an der Bushaltestelle beweisen zu müssen, wie cool sie sind. Wir haben es dort viel mehr mit Jesus zu tun. Oder wenn demnächst wieder unsere Hilfsgütersammelstelle sich trifft und Kisten gepackt werden, viele Leute brauchen, dann geschieht das nicht nur für die verarmte Bevölkerung Rumäniens, sondern in erster Linie für Jesus. Oder wenn in unserem Besuchsdienstteam altgewordene und kranke Menschen zu Hause oder in den Krankenhäusern und Altenheimen besucht werden, ist es in Wirklichkeit Jesus, den wir mit diesem Besuch erfreuen. Oder wenn unser Servicestellenteam versucht, auf praktische Bedürfnisse von Menschen helfend einzugehen, ist es in Wirklichkeit Jesus, dem diese Hilfe geschieht. Oder wenn wir bei der bettlägerigen Nachbarin den Gehweg vom Schnee befreien, ist es in Wirklichkeit der Gehweg von Jesus, der geräumt wurde. Da ist es nicht mehr die lärmende und manchmal chaotische Truppe der Jungschaler, wie die Mitarbeiter in mühevoller Tätigkeit 90 Minuten lang mit einem tollen Programm beschenken. Das ist 15 Mal Jesus, dass sich die Geschichte von Josef anhört. Und dabei geht es nicht nur um ein Gemeindeprogramm, das ich nun mal so ein bisschen mit Jesus in Verbindung gebracht habe. Das sicher auch. Es geht um meine persönliche Einstellung, um Fürsorge im weitesten Sinn und nicht nur mit dem Gemeindebezug. Zum Beispiel ein Bericht, den uns Gary Thomas in seinem Buch Neuen Wege, Gott zu lieben, aufgeschrieben hat. Da schreibt Gary Thomas von Gail und ihrem Ehemann. Dieses Ehepaar hat ein kleines Pflegekind bei sich aufgenommen. Der kleine Junge, 3,5 Jahre war er alt, mit dem Namen Emmanuel, war schwer geistig behindert. Er war geplagt von diesen krampfartigen Anfällen, die mehrmals am Tag bis zu 5 Minuten lang dauern konnten. Und während dieser Anfälle wurde sein kleiner Körper durchgeschüttelt. Die Arme schleuderten ganz unkontrolliert hin und her. Sein Kopf verdrehte sich in alle möglichen Richtungen. Sein Mund und die Zunge verkrampften sich. Speichel rann aus seinem Mund. Er war richtig, richtig übel dran. Und diese Krampfanfälle, diese unkontrollierten Zuckungen kamen oft auch mehrmals mitten in der Nacht. Und während so einer unruhigen Nacht saß nun Gail mit ihrem Pflegekind auf dem Schoß im Kinderzimmer. Es war der 5. Anfall bereits in dieser Nacht. Und sie kann den kleinen Emmanuel nur auf dem Schoß festhalten. Sie kann ihn packen, dass er sich nicht noch durch diesen Anfall verletzt an irgendwelchen harten Gegenständen. Gail war ziemlich verzweifelt, als sie so in dieser Situation mal wieder an ihre Grenzen gekommen ist und hat angstvoll gebetet, dass Gott dieses Kind nicht sterben lässt, nicht jetzt, nicht in ihren Armen. Das hat sie sehr bewegt und sie wusste, dass mit jedem Anfall, der noch kommen wird, weitere Gehirnzellen im Kopf dieses kleinen Emmanuel absterben werden. Und dann war es ganz seltsam auf einmal in dieser Nacht, so gegen 4, es war so in diesem Kinderzimmer, als ob Gott selber gegenwärtig wäre. Als ob dieses Gebet noch nicht irgendwo gesprochen wurde, sondern dass Gott so reagiert hätte und seine Gegenwart in diesem Kinderzimmer, in diesem epileptischen Anfall deutlich machen wollte. Gail war etwas verunsichert, was das, diese Atmosphäre nun zu bedeuten hat. Hat dann die Augen geöffnet, sich versucht, irgendwo einen Überblick über das Zimmer zu verschaffen. Es war ganz seltsam, mit Worten auch kaum zu beschreiben, aber es war ihr so, als ob sie auf einmal Gott sprechen hört: Was du dem geringsten meiner Brüder tust, das tust du für mich. Gott ist mit dir. Emmanuel, heißt nicht so dein Sohn, dein Pflegekind? Emmanuel, und ich bin mit dir, Gail. Ihre Antwort war: Jesus, wie soll ich das schaffen? Meine Kraft reicht nicht aus. Ich bin am Ende angekommen. Und da war es so, als ob Jesus ihr sagte: Ich gebe dir für jeden Tag so viel Kraft, wie du brauchst. Ich gebe dir jeden Tag die Gnade, dich um dieses kleine Kind zu kümmern, dem du dich voller Fürsorge zuwendest. Und während Gail sich nun in diesem Zielgespräch mit Gott befindet und sich dabei unsicher im Raum umschaut, bleibt ihr Blick am Gesicht ihres kleinen Jungen hängen. Was du einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan hast, das hast du mir getan. Jesus in ihren Armen. Gail konnte richtig entspannen und auch der Krampfanfall war inzwischen der 6. in dieser Nacht, löste sich. Und sie konnten beide morgens um 4:30 dankbar und beschenkt einschlafen, zur Ruhe kommen. Fürsorge. Ein Weg, in dem Gott mir begegnen möchte. Auf eine sehr persönliche Art und Weise. Und vielleicht möchtet ihr dann selber mal einige Momente der Stille haben, um so euer Umfeld an euch vorüberziehen zu lassen. Die Menschen, mit denen ihr zu tun habt. Um vielleicht in dieser Stille eine Antwort zu finden auf diese Frage, in welchem Menschen, um den wir uns kümmern, möchten wir Jesus entdecken? Was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Nehmen wir uns mit dieser Frage einige Momente Zeit der Stille. Jesus, vielen Dank für diese verschiedenen Wege, in denen du uns begegnen kannst und wir dir begegnen können. Danke, dass du so für jeden ganz persönlich Wege hast, dass diese Beziehung zu dir vertieft wird, dass wir eine engere Gemeinschaft mit dir pflegen können. Und so zeigst du uns ganz persönlich, was es ist, was du von uns möchtest. Hilf uns, auch in unserer Fürsorge anderen Menschen gegenüber, dich zu sehen, zu merken, wie du uns dabei entgegenkommst und beschenken möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du uns allen das Herz, unser Herz, ganz nah zu dir ziehst, dass es mit dir im gleichen Rhythmus schlägt. Lass uns aufmerksam sein für das, was du uns geben möchtest und wie du uns begegnen möchtest. Bewahre uns vor einer Gleichgültigkeit oder einer Ignoranz oder einer abgekühlten Liebe dir gegenüber, sondern halt uns brennend für dich. Amen.